Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Info vom Donnerstag, dem 4. Juli auf Radio Bern. Das sind unsere Themen. Are you safe? Welche Gefahren lauern in der schönen grünen Aare? Schweizer Filmemacher entdecken das Horrorgenre. Neuchâtel steht zum 13. Mal im Zeichen des fantastischen Films. Und
minimiert ganz und da. Das Neue ist daran, dass man eben geschweißt hat, nicht gemietet. Und schweissen kannst du mit viel weniger Material machen. Also, dass der leichter wird und so eine selbsttragende Kiste ist.
Um was für Nieten und welchen Schweiß es sich bei dieser Kiste handelt, erfahren Sie im letzten Beitrag. Eine Reportage über eine ganz besondere Bahnfahrt. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu den Nachrichten. Mohamed Mursi wurde gestern abgesetzt. Der ägyptische Präsident und Vertreter der religiösen Muslimbrüder konnte sich mit dem mächtigen Militär nicht auf eine Fortsetzung seiner Regierung einigen. Ein Jahr nach seiner Wahl wurde er weggeputscht. Laut verschiedenen Medienberichten wurde er vom Militär festgenommen. Auch andere Mitglieder der Muslimbrüder befinden sich in Haft oder werden gesucht. Dem vorausgegangen waren tagelange Proteste mit Hunderttausenden von Demonstrierenden. Es gab Dutzende von Toten und Hunderte Verletzte. Im Moment hat das Militär die Macht übernommen. Heute Morgen meldete sich aber auch der bekannteste Oppositionelle, Mohamed El-Baradei, zu Wort. Er versprach, dass die Revolution weitergeführt würde, dass an einer neuen Verfassung weitergearbeitet werde und dass er hofft, das ägyptische Volk erhielte eines Tages soziale Gerechtigkeit. Zu den Vorkommnissen in Ägypten ein Kommentar. So tönt es auf dem Tahrirplatz in der ägyptischen Hauptstadt Kairo letzte Nacht. Mit Feuerwerken, Lasershow und riesigem Jubel wurde gefeiert, dass der religiöse Präsident Mursi abgesetzt wurde. Für die Demokratiebewegung ist es tatsächlich ein Grund zur Freude. Zwar wurde Mursi demokratisch gewählt, aber schnell entpuppte er sich als jemand, der unter Demokratie die Herrschaft der Mehrheit verstand. Er bemühte sich, vor allem den Willen der Muslimbrüder durchzusetzen und hörte nicht auf die Opposition. Die Opposition notabene, die eigentlich hinter der Revolution stand und den langjährigen Diktator Mubarak vertrieb. Aber die Freude hat einen schalen Beigeschmack. Der Putsch zeigt nämlich einmal mehr, wer in Ägypten tatsächlich die Macht hat. Das Militär. Schon seit 60 Jahren ist es allmächtig, kontrolliert große Teile der Wirtschaft und hat am Schluss das letzte Wort bei politischen Entscheidungen. Weil Ägypten neben Israel liegt, also am Brennpunkt zahlreicher Nahostkonflikte, hat das Militär diese historische Sonderstellung erhalten. Die Hoffnung bleibt, dass es nun tatsächlich zur Demokratisierung kommt, aber gut möglich ist, dass das Militär an seiner Allmacht festhält. Eine wirkliche Demokratisierung ist nämlich nur möglich, wenn die Opposition mit dem politischen Feind, den nun verdrängten Muslimbrüder, zusammenarbeitet. Denn es bleibt die Tatsache bestehen, die Muslimbrüder haben trotz vielen Enttäuschten nach wie vor Millionen von Anhängern. Nur eine Allianz aller zivilgesellschaftlichen Kräfte kann die Macht der Militärs brechen und Ägypten zur wirklichen Demokratie führen. Und dann ist wirklich Jubel angebracht. Das war der Kommentar vom Rabe Info. Weiter geht es mit weiteren Meldungen. Der Bundesrat hat einen Plan B vorgestellt. Das heißt, er will nach wie vor versuchen, eine Lösung für den Steuerstreit zwischen den USA und den Schweizer Banken zu finden. Die Banken sollen die Möglichkeit erhalten, selber Deals mit den amerikanischen Behörden zu machen. Ob die USA auf diesen Vorschlag eingehen, bleibt offen. Laut der NZZ seien die USA schon wieder mit neuen Forderungen an die Schweiz herangetreten. Sie fordern unter anderem, dass der Bundesrat garantiert, dass sich die Schweizer Banken an das Programm der USA halten. Wie die Stadt Bern heute mitgeteilt hat, bleibt der Leerwohnungsbestand klein. Er ist gegenüber letztem Jahr sogar noch weiter gesunken. Das heißt, er ist erstmals seit 20 Jahren unter 300 Leerwohnungen gefallen. Die Wohnungsnot in Bern dürfte also weiterhin bleiben. Und eventuell gibt es schlechte Nachrichten für diejenigen, die vergünstigten Wohnraum haben. Die Stadt will die sogenannten Vermietungskriterien überprüfen. Das bedeutet, dass Leute, die bisher nur wenig Miete zahlten, aber heute mehr verdienen, als sie damals den Mietvertrag unterschrieben hatten, in Zukunft marktübliche, sprich teurere Mieten bezahlen müssen. Diese systematische Überprüfung will der Gemeinderat zum ersten Mal nun im Juli durchführen. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag gibt es viel Sonne bei Temperaturen von maximal 25 Grad. Auch das Wochenende und der Beginn der nächsten Woche versprechen sehr sonniges Wetter. Die Höchsttemperaturen betragen bis zu 28 Grad.
Grabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wie Sie soeben in den Wetterprognosen gehört haben, der Sommer ist da, wenigstens vorläufig. Und was wäre Bern im Sommer ohne die vielen Köpfe, die die Aare runterfließen? Kommt die Hitze, lockt das Wasser. Diese willkommene Erfrischung ist aber nicht ganz ungefährlich. Zwar lauern keine Piranhas im Wasser, dafür zahlreiche andere Gefahren. Das will die Stadt mit ihrer neuen Kampagne «Aare, you safe» in Erinnerung rufen. Wilmaral ist eingetaucht.
Bei Temperaturen um 30 Grad lockt der Sprung ins kühle Nass. Das Schwimmen in der Aare hat eine lange Tradition, ist aber auch mit Gefahren verbunden. Deshalb hat die Stadt Bern zusammen mit der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft SLRG eine Sensibilisierungskampagne gestartet. Mit Plakaten und Informationsanlässen will sie die Grundregeln in Erinnerung rufen, die es beim Schwimmen in der Aare zu beachten gilt, sagt Bernhard Fleuti, Präsident der SLRG Sektion Bern.
Also grundsätzlich gilt, dass nur geübte Schwimmer sich in freie Gewässer begeben, dass man sich entsprechend informiert über den Fluss, kann ich schwimmen oder nicht. Und dann eben auch, dass man die ersten paar Mal sich begleiten lässt von erfahrenen Aare-Schwimmern, sodass man da auch abgucken kann, was genau man machen muss.
Grundsätzlich kann man zwischen Eichholz und Marzili sowie zwischen Bärengraben und dem Felsenaustauwehr jederzeit problemlos baden. Auch auf der Bootsstrecke Thun-Bern kann man überall baden, außer bei der berühmt-berüchtigten Ottigen-Schwelle, wo zahlreiche Wirbel zur Vorsicht mahnen.
Auf der klassischen Schwimmstrecke Eichholz oder Schönau bis ins Marzili hat es eigentlich keine größeren Strudel. Wenn man in einem Freigewässer in einen Strudel gerät, sollte man sich nicht versuchen, über Wasser zu halten, sondern sich nach unten ziehen lassen. Ganz unten am Boden ist der Strudel dann sehr klein, sodass es einen direkt rausspült. Aber sicher dann seitwärts wegtauchen und wieder nach oben kommen.
Niemals in die Aare springen sollte man alkoholisiert oder unter Einfluss von anderen Drogen. Die Gefahr sei die gleiche wie beim Autofahren. Die Leute neigen dazu, sich zu überschätzen und die Gefahren nicht mehr richtig einschätzen zu können, wenn sie getrunken haben. Auch das Schwimmen mit vollem Magen böse enden kann, ist laut Bernhard Fleuti kein Ammenmärchen.
Ja, es führt dazu, dass der Körper mit der Verdauung beschäftigt ist und dann beim Schwimmen eben auf einmal eine Blutleere entsteht im Gehirn und dann entsprechend eine Ohnmacht zu einem lautlosen Ertrinken führt.
Badeunfälle gibt es in der Schweiz leider zuhauf, meint Bernhard Fleuti. Die meisten Unfälle mit Todesfolgen gibt es laut Statistik bei jungen Männern.
Ja, wir haben leider pro Jahr zwischen 40 und 60 Badetote zu beklagen in der Schweiz. Im Durchschnitt sind alle zwei Jahre zwei Badetote in der Aare um Bern herum. Das ist eindeutig zu viel. Zusätzlich sind noch knapp 10'000 Badeunfälle mit Versicherungsfolgen pro Jahr, was uns dazu veranlasst hat, eben diese Kampagne zu starten.
Sagt Bernhard Fleuti, Präsident der Schweizer Lebensrettungsgesellschaft, Sektion Bern. Mehr Infos zu den wichtigsten Grundsätzen für ein sicheres Aare-Schwimmen gibt es im Internet unter www.slrg.ch oder unter www.aquamap.ch.
95,6 Rabe Info.
Morgen beginnt das NIFF, das internationale Festival des fantastischen Films in Neuchâtel. Auch wenn jetzt der Sommer da zu sein scheint, werden sich wiederum Dutzende von Cinephilen in den Kinosälen statt an den Stränden der kleinen Universitätsstadt tummeln. 10 Tage lang dauert das Festival, an dem Filme laufen, die es voraussichtlich nicht in die großen Kinosäle schaffen werden. Nicht, weil sie qualitativ nicht gut sind, sondern weil sie eher zu schräg für den Massengeschmack sind. Die Filmauswahl zeigt auch in der 13. Ausgabe des NIFF Werke aus allen Kontinenten. Besonders an dieser Ausgabe ist, dass es auch 2 Schweizer Filme in den internationalen Wettbewerb geschafft haben. Dass es beim fantastischen Film nicht nur bloß um Fantasy-Filme handelt, sondern auch um Horror und Science-Fiction ist Konzept. Das bestätigt auch Primo Mazzoni vom NIFF.
Wir verstehen das Fantastische eigentlich als alles, was man so unter normal, nicht realistischer Wahrnehmung versteht.
So tönt es im Film «Chimère» von Olivier Béguin, der am Neuchâtel International Fantastic Film Festival NIFF Weltpremiere feiern wird. «Chimère» ist der erste Langspielfilm des Neuenburgers Béguin. Daneben läuft zum ersten Mal in der Geschichte des NIFF noch ein 2. Schweizer Film im Wettbewerb. Der Ausflug heisst er und ist vom Zürcher Mathieu Seiler. Sie haben wohl die Aussage des amerikanischen Kult-Horrorfilm-Regisseurs Eli Roth ernst genommen. Dieser war 2011 Spezialgast am NIFF und verzaubert von der wunderschönen scheinenden Schweiz, sagt er, hier herrsche die beste Voraussetzung für einen düsteren Film. Tatsächlich haben sich bis jetzt nur wenige Schweizer Filmemacher ans Horrorfilm-Genre herangewagt. Primo Mazzoni vom NIFF erklärt sich das so.
Es ist schwierig, finde ich, da eine Erklärung zu finden. Ich denke, einerseits kann man schon sagen, dass der Schweizer Film nicht unbedingt genreaffin ist, egal jetzt welches Genre. Das ist sicherlich ein Punkt. Man hat immer noch Angst davor oder man möchte nicht unbedingt zu kommerziell, zu mainstreamig sein und Horror ist sowieso etwas Schreckliches. Wir werden ja oft noch immer in die Ecke gestellt, wir zeigen Horrorfilme, wir zeigen uns Splatterfilme oder Vampirfilme und das ist ja nicht so. Also das ist eben, wie wir eingangs gesagt haben, das Fantastische ist breit gefasst, das heißt, das ist der kleinste surreale Moment, kann für das Fantastische qualifizieren oder vielleicht ist es nur eine Traumsequenz oder ein Flashback, eine Vorstellung und so weiter.
天才 石森 章太郎の未完の傑作 Cyborg 009 かつて世界を数々の危機から救った 9人のサイボーグ戦士がいた
Das sind Töne vom japanischen Animationsfilm Cyborg 009. Neben Genrefilmen des fantastischen Films ist das NIFF auch eine Plattform für den neuen asiatischen Film. Aber das NIFF ist eben auch ein Festival der Cinephilen, der Liebhaber des Kinos an sich. Folglich widmet es auch dieses Jahr einem Filmthema einen Programmblock. Dieses Jahr nennt sich dieser When Music Scores, eine Wortspielerei, die bedeutet, wenn Musik gewinnt, aber eben auch den Begriff Score, also Filmmusikkomposition, aufnimmt.
Do you remember this?
No.
Any dreams you have or plans for your future, I think you're going to have to put that on hold. For the rest of your life, you're going to be looking over your shoulder.
Das war ein akustischer Ausschnitt vom Film Drive, komponiert von Cliff Martinez. Der ehemalige Schlagzeuger der Red Hot Chili Peppers ist heute einer der wichtigsten Filmkomponisten Hollywoods. Er ist einer der Gäste, die dem NIF nächste Woche einen Besuch abstatten werden. Für Prima Mazzoni vom NIF macht eben gerade auch der Ton eines Films oft das Fantastische aus.
Das ist sicherlich ein Grund, weil es ist ja gerade die Musik, die Stimmungen unterstützen kann, verändern kann, die Bilder erzeugt, die eben nur im Kopf stattfinden. Das heißt, die Bilder, die wir auf der Leinwand sehen, erweitern oder einengen oder in eine bestimmte Richtung drängen. Also das heißt, da sind wir wirklich an einem sehr fantastischen Punkt, weil vieles über die eigene Vorstellung, eigene Erfahrung, eigene Erinnerungen und so weiter, da, die man da antippen kann, anklicken kann, auslösen kann, wie auch immer mit Musik.
Neben der Musik ist es das ganze Sounddesign oder die Soundscape, die einem Film einen besonderen Charakter geben kann. Es sind auch Zwischentöne und Geräusche, die bewegen. Kein Wunder hat der NIF-Gast und Filmkomponist Cliff Martinez wohl den Film Alien ausgewählt, um am diesjährigen Festival des fantastischen Films in Neuchâtel zu zeigen. Das NIF in Neuchâtel beginnt morgen Freitag und dauert bis am Samstag, dem 13. Juli. Mehr Infos finden Sie online unter www.nif.ch, NIF mit 3F geschrieben.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zum letzten Beitrag dieser Sendung. Seit 100 Jahren fahren die Züge der BLS, der Bern-Lötschberg-Simplonbahn, durch den Lötschberg. Von Anfang an entschieden sich die Verantwortlichen, die Bahn mit Strom zu betreiben. Zu dieser Zeit fuhren die SBB nämlich noch mit Dampf über den Gotthard. Das zeigt, immer wieder waren die BLS in ihrer Geschichte Pioniere. Einer der Pionierzüge war der Blaue Pfeil, ein zweiteiliger Triebzug aus den 30er Jahren, der bis in die 90er Jahre treue Dienste leistete. Benedikt Bachmann war auf einer ganz besonderen Fahrt mit diesem Zug dabei. Mehr über den einstigen Pionierzug, der heute zum historischen Erbe der BLS gehört, hören Sie in der folgenden Reportage.
Der Zug, der hier einfährt, ist ein ganz besonderer. Es ist der Blaue Pfeil. Der weniger bekannte Bruder vom Roten Pfeil. Weil er auf einem Gleis ohne Perron anhalten musste, müssen wir jetzt über die Gleise klettern, um einzusteigen. Doch besser lassen wir zuerst noch den Zug durch. Der Blaue Pfeil sieht von außen aus wie neu. Er ist frisch angemalt. Doch innen ist er dafür so richtig kahl. Keine Bänke, keine Wandverkleidungen, eine kahle Decke. Die Fenster sind mit provisorischen Scheiben gefüllt, damit es nicht reinregnet. Beim WC sieht man gerade mal ein Loch, das auf die Schienen runtergeht. Alles andere ist ausgebaut. Der Zug wird restauriert. Darum fährt der Zug auch nicht selber. Wir werden von einem anderen Zug geschleppt. Weil der Zug so leer ist, hält es auch so sehr. Das werden wir noch hören. Auf dieser speziellen Fahrt dabei sind eine Lokführerin und ein Lokführer auf jeder Seite vom Zug und der Kilian Elsasser, der Geschäftsführer der Stiftung BLS, wo mir alle meine Fragen beantwortet. Schaut mir doch den Blauen Pfeil ein bisschen genauer an. Der Zug ist ein eigentlicher Pionier dort. Einfach und leicht gebaut. Die Technik ist auf dem Dach. Das hat auch Einfluss auf die Kosten gehabt, wie der Kilian Elsasser erklärt.
Und da ist das so vom das Verhältnis oder nicht die Kosten pro Passagier pro Kilometer ist etwa 50% tiefer gewesen, als bei den normalen Regionalzügen, wo man quasi eine Loki und Wege dran hatte. Mit dem natürlich viel weniger Tara mitgeschleppt pro Person, die man transportiert. Und das ist auch der 350'000 Franken gekostet. Und das ist also eigentlich so der Arbeitsbeschaffung, also 30 Jahre, die so Arbeitslosigkeit und das hat die BLS gesagt, man kann sie vermögen auch nicht oder die drei nicht. Und da hat man den Bund pro Zug irgendwie 80'000 Franken gezahlt. Und dann hat der Kanton Schaffhausen und Genf je 40'000, weil der Wagenkasten und der Innenausbau ist von der SIG, also der Schweizerischen Industriegesellschaft, von Neuhausen gebaut worden. Und die Elektrik von der Session in Genf.
Wir fahren ab und man hört, der Zug ist eine richtige Rumpelkiste. Wenn man genau schaut, ist das nicht verwunderlich. Unter dem Holzboden, ja, da ist nichts.
Du hast natürlich nur den Holzboden und nachher ist gerade nichts mehr drunter. Also da ist er.
Modern. Weil man schon damals automatische Türen eingebaut hat, hat man Personal sperren. Und wie der Lokführer auch Billett verkauft hat, hat es auch keinen Kondukteur gebraucht. Der blaue Pfeil war so stark motorisiert, dass er gut über den Lötschberg fahren konnte. Man konnte auch zusätzliche Wege anhängen. Und das erklärt seine Erfolgsgeschichte. Die drei Exemplare, die in den 30er Jahren gebaut worden sind, sind bis in die 90er Jahre offiziell im Einsatz gewesen, auch wenn man sie mehrmals umgebaut hat. Doch genau so eine grosse Pioniertat haben die BLS um 1900 umgeleistet. Damals ist es darum gegangen, von Frutigen eine neue Bahnlinie durch den Lötschberg auf Brieg zu bauen. Da dazu der Kilian Elsasser von der BLS-Stiftung.
1900 hatte die Stromindustrie das Problem, dass ich Kraftwerke verkauft hatte, aber es keinen Nutzer von diesem Strom. Dann haben wir überlegt, was wir machen können. Und dann kam auf die Idee, gekommen, wir könnten ja die Bahnen elektrifizieren. Und dann ist einfach die Bahngesellschaft, die Elektrizitätswerke, die Industrie zusammengekommen und hat überlegt. Und dann ist jetzt so eine Idee, gekommen, die jetzt erst Gotthard elektrifizieren. Aber ein Ingenieur von Bern, der Tommen, ist dabei gewesen und er ist sehr nah an der Entwicklung der Elektrifizierung dabei gewesen. Und er hat das Know-how mit auf Bern genommen und mit der Maschinenfabrik Hörlicken ein System zu der Idee gekommen, dass man eben mit dem Einphasenwechselstrom elektrifizieren kann. Und dann hat man aus Kostengründen, weil mit der elektrischen Lok können schneller und stärkere Lok bauen können mit Dampf. Hat man gesagt, ich kann dann beim Lötschberg relativ steile Rampen bauen und kann so eigentlich Investitionen sparen. Dann haben wir entschieden, wir machen mit die 1908 mit die Lötschberg elektrifizieren. Und das Frucht daran war, dass wir haben das entschieden, obwohl wir noch gar keine Lok hatten, die so stark waren. Also, weil jetzt kann man sagen, mutig, tollkühn und weil es funktioniert hat, war es eine Pioniertat natürlich. Und dann hat man erst 1913 man die stärkste Lok der Welt, die jetzt im Verkehrshaus ist, die hat man dann wirklich entwickeln und hat die für die Eröffnung der Lötschbergbahn. Man muss dort ein bisschen sehen, die konnten einen gleich schweren Zug wie am Gotthard
hätte ich mit der doppelten Geschwindigkeit über die Rampe ziehen. Also am Gotthard ist ein Dampfzug mit 25 oder 26 gefahren, mit der Elektrolok von Lötschberg mit 50.
BLS hat also hochgepokert. Eine Bahn gebaut, ohne die passende Locke dafür zu haben. Doch die Rechnung ist aufgegangen. Man ist stolz auf die Pionierleistung. Zu dieser Zeit ist es Bern auch wirtschaftlich gut gegangen. Die neue Verbindung auf Italien hat vor allem auch für Frankreich eine grosse Bedeutung gehabt. Und zwar, weil ja bis zum Ersten Weltkrieg Elsass deutsch war. Doch nach dem Ersten Weltkrieg, in den 20er und 30er Jahren, da hat die BLS schwere Zeiten erlebt. Zum Glück hat der Vater Staat da immer wieder geholfen.
Dass man eigentlich wie 1918 BLS im Moment gar nicht mehr gebraucht hat. Und das ist ja dann etwa dreimal finanziell, man musste sanieren, weil sie sonst bankrott hat gemacht. Also gerade in den 20er Jahren, in den 30er Jahren, in den 40er Jahren hat auch der Kanton Bern viel Geld in die Hand genommen, BLS am Leben zu behalten.
Bis zum Zweiten Weltkrieg war dann der grösste Teil des Schweizer Bahnnetzes elektrifiziert. Und das hat der Schweiz ein Gefühl von Unabhängigkeit gegeben. Erst in den 40er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ist dann wieder aufwärts gegangen mit der BLS. Auch hier war die BLS eine grosse Pionierin, weil sie aus Kostengründen neue, starke, aber auch leichte Loken hatte. Auch wenn es nur ein Detail ist.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass BLS-Züge einfach immer ein bisschen bequemer waren als die SBB-Züge. Egal ob alte oder neue.
Das ist der Vorteil von einer kleineren Bahn. Da kann man einfach schneller reagieren. Man kann vielleicht auch individueller Sachen machen, die mit einer schweizweiten Bahngesellschaft viel schwieriger ist. Und es ist immer auch mit der Elektrifizierung, das war immer ein bisschen der Stolz von der von der BLS. Ein
bisschen
besser
zu
sein als
das SBB. Man hört es. Immer die kleinen Sticheleien, wo das die BLS ein bisschen schöner oder ein bisschen besser sind als das SBB. Der letzte grosse Umbau ist passiert, wo die BLS den Schnellzugverkehr an die SBB abgegeben hat und dafür die gesamte S-Bahn Bern übernommen hat. Zudem betreibt die BLS den neuen Lötschberg-Basistunnel und ist im Güterverkehr eine direkte Konkurrentin von der SBB. Zeigt hat die Geschichte aber auch, dass die grössten Innovationen oft in der Not geboren worden sind. Wir nähern uns langsam am Ende unserer Zugfahrt. Doch warum wird der Zug überhaupt umeinander geschleppt? Er soll am Publikum gezeigt werden. Denn die Revision ist teuer. Sie kostet mehr als 2 Millionen Franken. Bis jetzt sind schon rund 1,7 Millionen Franken gesammelt worden.
Das war die Reportage zum 100-Jahr-Jubiläum der BLS von Benedikt Bachmann. Weitere Informationen zu den Jubiläumsveranstaltungen gibt es im Internet. Den Link dazu finden Sie unter www.rabe.ch in der Rubrik Rabe-Info. Dort gibt es auch einen Link zum Jubiläumsbuch. Die BLS hat auch ein Buch herausgegeben. Es heißt Pionierbahn am Lötschberg und ist im AS Verlag erschienen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 4. Juli auf Radio Bern. Das letzte Rabe-Info vor unserer fünfwöchigen Sommerpause hören Sie morgen Freitag, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Benedikt Bachmann und Wilmar All. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.